Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Wir unterhalten uns jedes Mal mit einem anderen Gast über alles, was das Leben so bietet, über Licht- und Schattenseiten und über Situationen, die jeder kennt und die doch bei jedem irgendwie anders sind. Für unsere heutige Folge haben wir uns mit Robert Erkan aus Hanau unterhalten. Robert ist unter anderem Coach und beschäftigt sich schon fast sein ganzes Leben lang mit dem Thema Verständigung. Wir haben mit ihm gesprochen über unvorhergesehene Momente und eine Welt zwischen den Kulturen und uns die Frage gestellt, ob es im Leben eine Bestimmung gibt. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Also schön, herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du bei uns bist in Das Leben ungeschnitten. Wir fragen zum Anfang unsere Frage, was beschäftigt dich gerade?
Naja, ich beschäftige mich gerade. Ich habe einen Anruf bekommen für einen Einspieler, den man mit mir drehen möchte. Und ich bin am Überlegen, was für ein Setting ich mir aussuchen möchte, um meine Person darzustellen. Denn ich werde am 7.11. geehrt für den Walter-Lübcke-Preis, Demokratiepreis. Nach dem rassistischen Anschlages vom 19. Februar wurde ich geehrt dort in Wiesbaden für diese Tätigkeit als Opferberater.
Oh wow, was hast du da gemacht? Das ist der Anschlag von Hamm gewesen, oder?
War
das
Hanau.
Hanau, nicht Hamm. Oh Gott, wie komme ich auf Hamm? Hamm, weil, genau. Weil Hamm gerade in den Medien ist wegen Corona die ganze Zeit.
Ja, genau.
Hanau. Welche Rolle hast du da gespielt? Weil du sagst, du warst ein Opferberater.
Naja, meine Rolle, die ist mir quasi, ich wurde dazu berufen. Ja, ich wohne selber in Hanau und an dem Tag des Anschlages war ich zu Hause, habe die Hubschrauber gehört. Und ich bin ja selber im Ausländerbeirat auch tätig, Stadtverordneter. Und wir haben dann an der Nacht mitbekommen, dass es ein rassistischer Anschlag ist. Und tags drauf war ich bereits schon unterwegs gewesen mit meinen Kollegen vom Ausländerbeirat. Das ARD-Brennpunkt-Team war unterwegs. Wie ihr wisst, hat ein Täter an dem Tag in wenigen Minuten 9 Menschen mit Migrationshintergrund wahllos erschossen, ohne dass er irgendwie eine Vorahnung, die Leute sind einfach in dem Moment, wo sie waren, an der Stelle in Hanau erschossen worden, hat dann anschließend seine Mutter erschossen und dann sich selbst. Wir waren dann bei den Angehörigen, wir hatten dann Kontakte zu den Angehörigen, beziehungsweise der Ausländerbeirat und haben dann die Pietät und das war natürlich ein Schock für uns alle. Und da kam der Anruf, dass der Bundespräsident kommt und der Ministerpräsident an dem Abend. Und dann sind wir mit den Angehörigen dann ins Rathaus gegangen und haben dort wirklich bedächtigen und in dieser Schocksituation diese Runde gehabt, sind dann auf dem Marktplatz und am darauffolgenden Tag. Das wusste ich alles gar nicht, war das ja alles sehr aufregend, die ganze Situation. War dann eine internationale Pressekonferenz vom Oberbürgermeister Kaminski. Und ich sollte dazukommen, beziehungsweise zum Kongresszentrum. Ich wusste bis dahin nicht, dass es dort ein Krisenstab eingerichtet worden ist. Und dann höre ich dann in der Pressekonferenz, dass eine Opferberatungsstelle eingerichtet wird und dass sie mich ernannt haben. Und ich wurde vorher gar nicht gefragt. Oh. Ich stand dann da und dann läuft in dem Moment, wie das ganze Leben in dem Moment so vorüber, weil man kann ja nicht sagen, Herr Kaminski, Entschuldigung, wir haben vorher nicht drüber geredet, das geht jetzt gerade nicht, sorry. Und NTV, N24, alles in live, siehst du dann das Screen, ja, wie er da redet und dann denke ich, was passiert jetzt gerade? Und dann sagt er, um 16 Uhr stellt dann das Opferberatungsteam das Konzept vor. In der Pressekonferenz.
Was hat es mit dir gemacht, dass du auf einmal in diese Rolle berufen wurdest und gar nicht wusstest, will ich das überhaupt? Wie ging dir das?
Naja, ich würde sagen, im Provokativen, also es war Irritation, Konfusion pur. Mhm. Und trotzdem war irgendwie, da passiert etwas. Also in dem Moment, was tust du da? Keine Ahnung. Und gleichzeitig wusste ich, dass ich da was tun möchte, ja, und auch kann. Und da lief mir auch ein Stück weit mein ganzes Leben auch bildlich ab, denn meine Migrationsgeschichte, meine Zerrissenheit, mein Leben hier in Deutschland, mein selbst auch meine Ausgrenzungserfahrungen, die ich erlebt habe, mein Leben, wie ich angepasst gelebt habe, wie ich mich dann im Management, mein Berufsleben, Mediator geworden bin, Systemiker im Ausländerbeirat. Und dann haben die mich gefunden, dass ich derjenige jetzt bin, welcher jetzt vermittelt zwischen den Bedürfnissen, den Opfern, als auch der Stadt, der Verwaltung, das alles zu koordinieren, neuen Beerdigungen, Trauerfeier, Bedürfnisse zu ermitteln, um das überhaupt zu organisieren. Also in einer Woche waren dann 9 Beerdigungen, an einem Tag hatten wir 5 mit Trauergebeten, Gottesdiensten, die auf dem Marktplatz waren, mit Totenwaschung, die wir dann alles organisiert haben, um bestmöglich in so einer schrecklichen Situation irgendwie helfen können wir ja nicht, aber da zu sein. Und daraufhin, das ging dann die ersten 4 Wochen und das war schon schlimm genug. Und dann kam der Lockdown für uns und für mich. Ich habe ja auch da meine ganze Arbeit eigentlich schon vor dem Lockdown niedergelegt. Also ich habe dann alle meine Aufträge, ich konnte dann in dem Moment, ich habe noch naiverweise gedacht, naja, das machst du noch irgendwie nebenher. Ja, irgendwie so. Aber das habe ich dann innerhalb von wenigen Stunden ad acta gelegt. Das war überhaupt nicht möglich. Dafür war die Situation viel zu intensiv. Naja, und dann war der Lockdown und dann ging das dann bis Ende Mai dann in der Situation traumatherapeutische Begleitung. Was soll ich euch sagen? Social Distance, selbst in Quarantäne. Ihr wisst, ihr habt ja alle das ja miterlebt. Da in irgendeiner Art und Weise das zu bearbeiten, zu machen, weil die ganze Welt, ganz Deutschland, überall war ja dann Nummer 1 Corona. Und dieser Punkt mit dem Anschlag war Nummer 2. Das hat den Angehörigen, Familien null interessiert. Mhm. Also Corona ist, auch für mich ist Corona quasi immer noch, es ist essentiell und es bewegt und transformiert gerade vieles. Und gleichzeitig ist es für mich gar nicht so hauptsächlich. Und eher fast schon eine gewisse Normalität hat für mich schon die Corona-Zeit gebracht. Den Umgang damit, natürlich mit allen Sorgen, die man hat, auch mit seinem Papa und mit der Mama. Und das gehört alles dazu.
Was ist denn dein Migrationshintergrund? Du sagst, weil du wegen deinem Migrationshintergrund da auch, wo kommst du ursprünglich, deine Eltern, wo kommt ihr her?
Na, also ich komme migriert, also ich wohne ja in Hanau und komme aus Frankfurt. So.
Okay. Ja, das ist schon mal ein Migrationshintergrund.
So, und das ist ja ein Grund, ich bin schon genau, migriert schon. Von Hanau, von Frankfurt nach Hanau, bin also ein Frankfurter Bub, bin da groß geworden, kenne nichts an Innenstadt, bin da sozialisiert mit allem, was dazugehört, mit den Kumpels unterwegs gewesen, bin da zur Grundschule gegangen. Und habe das Großstadtleben in Frankfurt bis 20 erlebt. Und irgendwann mal, da war ich 9, vielleicht 9, habe ich gemerkt, ich bin anders.
Okay.
Weil da meine damalige Grundschullehrerin gesagt hat, du gehst ja bald wieder zurück in die Türkei. Du bist ja ein Gastarbeiterkind und du kommst dann mit den Leistungen, die du warst eh ganz schlecht, in die Hauptschule oder in die Sonderschule. Und dann wurde ich entfremdet. Also ich wurde dann entfremdet, dass ich anders bin, zugewiesen. Das war meine Erfahrung. Mein Vater kam 1961 aus Istanbul, noch vor der Gastarbeiterregelung, hat sich auf den Weg gemacht, pionierhaft, und ist ein ganz liberaler Türke, würde ich heute beschreiben wollen. Und kam 1961 nach Frankfurt und hat dort meine Mama kennengelernt. Meine Mama, ganz junges Mädel, aus Zagreb, Jugoslawien, streng katholisch, christlich erzogen, kam mit dem Onkel nach Frankfurt und lernt meinen muslimischen Papa kennen. In Frankfurt verlieben sich und das Ergebnis seht ihr hier gerade.
Aber das hat sich ja ganz schön viel Aufruhr gemacht in beiden Familien, dann wahrscheinlich bei deinen Eltern, oder?
Also in allem. Also wir haben 1966, ihr könnt jetzt rückwärts rechnen, wie alt ich dann bin.
Nein, das tun wir nicht. Wir sind ganz schlecht in Mathematik.
Ist es eine Zeit, wo wir Integration im Grunde so gelebt haben, dass wir zum Beispiel zu Hause nur Deutsch gesprochen haben? Weil die Transfersprache war Deutsch, weil alle andere Sprachen war für Verständigung nicht möglich für meine Eltern. weil meine Mutter konnte kein Türkisch und meinem Vater auch kein Jugoslawisch und ich geschweige denn beide gar nicht. So, also haben sie sich dann überlegt, na, dann in Deutsch. Das haben wir sehr konsequent durchgezogen.
Super. Das heißt, deine Eltern können wahrscheinlich auch super Deutsch dadurch, oder?
Ja, aber nie in der Schule gelernt, immer nur abgeguckt, gelesen, also nie richtig in einem Sprachunterricht gewesen, nie die Grammatik, nie die Fälle gelernt. Also die übersetzen das immer noch wirklich so 1:1, Satzstellung für sich selbst. Das hört sich dann manchmal auch noch so auch an. Und mein Vater wird jetzt schon langsam älter und der vergisst so ein bisschen auch die Sprache und das hat einfach mit seinem Alter auch zu tun. Ja, und
aber nochmal deine Familie, ja. Also die Familie deiner Mutter zum Beispiel, fand die das so super, dass sie jetzt einen muslimischen Mann kennenlernt und auch sagt, sie möchte mit ihm ihr Leben verbringen?
Vor allem als Katholikin, gell?
Ja, eben.
Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
Ja, also vor euch ist im Grunde, also ich bin ja Katholik, also es ist ja so strange, ich bin ja Messdiener geworden, ich bin ja getauft, Kommunion, bin gefirmt, also mein Vater hat es dann auch erlaubt, beziehungsweise ein ganz liberaler Moslem, dass ich christlich erzogen worden bin, allen Pipapo, bis hin tatsächlich im Frankfurter Dom war ich dann Messdiener im Jugendclub, wir haben unsere Partys natürlich da auch da gefeiert, war das so ein bisschen für die Familie, also mütterlicherseits, gut, weil die haben es natürlich mitbekommen. Also Taufe, Kommunion, also diesen religiösen Teil, oh Gott, der wird jetzt nicht muslimisch. Ich glaube, das war vielleicht so ein Punkt, was wichtig war, aber nicht essentiell. Und die haben den, und das ist so oft, am Anfang, oh Gott, ein Türke, ein Moslem, ja. Und dann, mit einer Zeit, wollten sie den immer loslassen. Weil die haben ihn so geliebt. Das ist ja immer so das Projektionsbild am Anfang, so ist immer so, Schock.
Angst. Die kenne ich nicht.
Was ist das?
Und dann, ja, und meine Mutter musste zum Beispiel immer Wohnung suchen gehen. Sie konnte nie auch in Deutschland eine Wohnung finden und die mitnehmen. Sie musste hingehen und sagt, und mein Mann, und sie hat unterschrieben. Und dann kam, ja, wer ist denn das? Ja, das ist mein, und dann war so ein bisschen, ja. Aber dann, und dann waren so bei den ganzen Mietern, wo wir waren, war am Ende des Tages, oh nee, super toll, ganz wunderbar. Aber zuallererst wollen wir das nicht.
Aber dann hast du praktisch als Kind diese Vorbehalte erstmal gar nicht so erlebt. Aber dann, wie du sagst, in der Schule auf einmal mit dieser Lehrerin, die dich sozusagen abgestempelt hat, als du bist jetzt das Gastarbeiterkind, kam auf einmal dieses Hoppla, ich bin ja irgendwie anders oder fremd. Das kam erst relativ spät, oder?
Ja, also da wurde es offensichtlich.
Okay.
Natürlich habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Anders in der Form, dass wenn wir Gespräche hatten, auch mit den Schulkameraden, Kindergarten, also wo wir spielerisch war, das für mich normal, dass ich in den Ferien in Kroatien oder in der Türkei war. Also ich hatte sehr früh schon ein Bild von, es gibt das, was ich hier habe und es gibt was anderes. Und ich habe das als falsch empfunden.
Was hast du als falsch empfunden? Also das, was
dass ich anders bin, ich eine andere Erfahrung habe, denn mit denen, die ich zu tun habe, haben mich überhaupt nicht verstanden. Dass ich in anderen Ländern bin, dass es auch anders geht, auch kulturell, und dass man auch miteinander auch anders spielen kann oder anders umgehen kann. Das hat mein soziales Umfeld überhaupt nicht verstanden, weil sie das nicht kannten. Und ich empfand mich dann, ich habe natürlich das verstanden, was wir hier machen, aber ich fühlte mich nicht verstanden und ausgegrenzt und fand mich nicht richtig, weil ich diese Erfahrung hatte. Das habe ich nicht verstanden. Aber ich hatte die Erfahrung, aus drei Blickwinkeln das Leben zu betrachten. Aus einer sozialisierten Deutschen, aus einer in Kroatien auf dem Bauernhof und in der Türkei mitten in Istanbul auf der Straße, wo ich einen Jungsfußball gespielt habe, direkt an der Süleymaniye-Moschee. Und das kenne ich. Und das ist für mich normal, wenn ich es beschreibe, ach ja, echt? Aha. Fragezeichen, Punkt.
Heute ist es aber eher so, dass du das als eine Bereicherung empfindest, nehme ich so wahr. Und dann würde mich interessieren, wann hat sich das gewandelt oder wann hat sich diese Sichtweise, dass du sagst, ich bin anders und das ist aber jetzt okay oder ich finde das sogar richtig toll. Wann war das? Womit hat sich das verändert?
Insgesamt ist das, glaube ich, ein Lebensprozess. Mhm. Und es glaubt auch nie zu Ende. Also es gibt erstmal die Ablehnung, also man könnte eine Studie draus, aber es gibt erstmal den überhaupt sich nicht damit, also Ablehnung. Man ist deutsch, man macht da ordentlich, man will es nicht wahrhaben, man liebt natürlich die Familie, aber man verhält sich extrem deutsch. In allem, ich habe eine sichere Ausbildung gemacht, Bankkaufmann, meine Mutter hat den Robert mir gegeben, also es war für mich da eigentlich total easy peasy, außer dann, wenn dann Gespräche kamen, wo es dann hieß, die Türken, die Knoblauchfresser, die Kanaken, also die Dinge, die du dann aufschnappst und dann ich mich dann offenbart habe, na, ich gehöre auch zu denen, ja, wie du auch. Ja, du ja nicht, dich meinen wir ja gar nicht, wir meinen ja die anderen. Da sag ich, welche anderen? Ja, die anderen, ja, du nicht, du gehörst ja zu uns. Und da habe ich angefangen zu sagen, das ist schwierig. Das waren so die ersten Momente in meinem Leben, wo ich erstmal klarkommen musste. Und ich hatte dann ganz viele Menschen natürlich, die ähnliche Themen hatten. Also die Kroaten, die Italiener, die Türken, also meine Freunde. Wir waren ja alle in diesem Jugendalter. Also wir waren ja, das Nicht-Sprechbare war für uns klar, wie schwierig das ist, in so einem Umfeld als Gastarbeiterkind hier groß zu werden. Mhm. So, und angefangen hat es, also wenn ihr das wirklich wissen wollt, eigentlich mit meinen Eltern. Mein Vater hat einen Satz geprägt irgendwann mal und sagte, du, ich habe dich jetzt endlich verstanden, aber ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Okay. Ihr müsst euch das so vorstellen, Konflikte und Auseinandersetzung von Sichtweisen musste immer in einer Transfersprache. Mhm. Also mein Vater musste alle seine Bedürfnisse, Emotionen in Deutsch sprechen, übersetzen aus seinem Weltbild, meine Mutter aus ihrem Jugoslawischen und die Transfersprache war Deutsch. Und ich war dann der Mittler und sag's, Robert, sag doch mal bitte, wer hat denn jetzt hier recht?
Oh Gott. Mhm. Also du warst der kleine Therapeut deiner Eltern.
Und ich war da schon und ich musste dann mich zu meiner Mutter oder meinem Vater bekennen, wer hat denn jetzt aus diesem ganzen Übel und Diskussion in dem ganzen und ich habe mich da zurückgezogen, ich habe mich dem entzogen und ich wurde immer mittelnd, entscheidend, richterlich, schlichtend hineingezogen.
Oh mein Gott.
Das ist meine Grundprägung und wie soll ich sagen, und das ist zu meinem Lebensthema geworden und am Ende des Tages habe ich dann nach viel Berufsentwicklung, ich habe viel dann auch mit Verhandlungen zu tun, also Interessen, ich habe angefangen, dieses Thema interessengeleitete Verhandlungen zu führen, also im Managementbereich. Ich habe dann bin Unternehmer dann geworden, ein Startup mit guten Kumpels, dann wirklich 20, also vor fast jetzt 10 Jahren oder fast 15 Jahren haben wir das wirklich ganz toll gemacht, wo ich dann ausgestiegen bin und habe dann das Thema weggelegt, das Produkt, ich war ja in der Finanzbranche seinerzeit gewesen, habe das weggelegt und habe gesagt, um was geht es denn eigentlich im Leben? Hm. Und geht um Verständigung.
Worum geht es? Ja, genau.
Um Verständigung. Und was? Verständnis, so. Und da kam ich mit dem Thema Kommunikation, Mediation dann in Berührung. Und das hat mich sofort angetriggert, denn ich war bis zu diesem Zeitpunkt die Harmonie in Person. Jeden Konflikt aus dem Weg, immer geguckt, so, alles gut, das kriegen wir hin, immer versucht. Und du hast, was soll ich euch sagen, du siehst dann Konflikte. Mhm. Harmonie heißt ja am Ende des Tages geklärte Situation, dann ist Harmonie. Aber sie war ungeklärt, aber du hast dann quasi so einen Zwischenschritt gemacht und hast Konflikte geerntet. Also eigentlich mehr Schlimmeres als vor, wenn du zwangsharmonisch eigentlich dich verhältst.
Hast du das dann bei Beziehung, also bist du verheiratet oder hast du
ja, eine Familie? Ja, also das war der nächste Moment, dass ich war verheiratet, ich habe zwei Kinder, tolle Kinder. Mhm. Die eine studiert, beziehungsweise nicht mehr studiert, sie arbeitet ganz toll jetzt in Hamburg, die wird nächstes Jahr 30.
Wow.
Mein Sohn studiert Jura in Gießen. Macht jetzt bald sein erstes Staatsexamen und sehr früh geheiratet, sehr früh mit 23 Kinder bekommen. Okay. Kinder bekommen. Mhm. Auch in der Situation war alles unser Umfeld mit ganz anderen Themen, Nachtleben, unterwegs sein, beschäftigt, und wir waren da schon mit den Kindern und meine Ex-Frau, und wir haben das versucht irgendwie hinzukriegen. Ja. Und dann kam es zum Bruch und hat mir dann offenbart, dass ich dann nicht mehr der Richtige sei.
So. Okay. Also, aber war auch wieder das Harmonie-Ding drin wahrscheinlich.
Und da bin ich am Ende auch den Konflikt in der Reife, die wir da noch nicht hatten, ich nicht hatte, meinen Anteil von in den Konflikt zu gehen, konnte ich noch nicht reingehen. Und das war für mich, glaube ich, essentiell, die Trennung. Auch dann eine Familie, die über alles für mich war, bis zu dem Zeitpunkt. Die Kinder waren 10 und 8. Mhm. Also jetzt könnt ihr auch rechnen, vor 20 Jahren. Das
ist eine Weile her, ja.
Ja, vor 20 Jahren ist es jetzt schon her. Und das hat mich da sehr tief auch getroffen, da grundsätzlich sich dieser Frage mal anzunähern. Und damit ging tatsächlich der auslösende Moment, sich zu beschäftigen, was ist meine Konstruktion von Wirklichkeit? Ich habe mich da mit Konstruktivismus beschäftigt. Welche Wirklichkeit habe ich und darf sie sein, und welche gibt sie noch? Damit kam ich zuallererst vor 20 Jahren in Berührung, und so kam ich dann mit dem Thema Kommunikation in Berührung, dass das alles, wir schaffen unsere Wirklichkeit in jedem Moment, und wie kommen wir mit den verschiedenen Wirklichkeitswelten, die wir alle haben, zueinander und schaffen uns Bilder, Räume, Sprache zueinander. Das war dann für mich der Startpunkt gewesen.
Wir überlegen uns manchmal, was wäre, wenn... Und ich frage mich gerade, was wäre, wenn du mit dem Wissen, das du heute hast, und mit den Fähigkeiten, die du jetzt im Laufe deines Lebens erworben hast, wieder zurückgehen würdest an diesen Punkt dieser vermeintlichen Harmonie, Nicht-Harmonie-Konflikt-Situation. Wie würdest du heute damit umgehen? Was meinst du?
Naja, es sind ja zwei Ebenen. Einmal ist es ja eine Hypothese, die sehr attraktiv ist, jetzt so zu denken, mit, wenn man jetzt reif und jetzt alles so eine Uhr zurückdrehen kann. Ich will das erstmal so beantworten. Ich glaube, es schafft am Ende, wenn ich zu Ende, im Frieden mit der Situation. Weil ich weiß, das ist unrealistisch, sondern da kommt die Antwort, ich konnte es in dem Moment, habe ich das Bestmögliche, und ich hätte es vielleicht gemacht, aber damit kann ich mich verzeihen, dass es in dem Moment nicht möglich war. Mhm. So würde ich es erstmal beantworten. Die zweite Antwort ist, ich betrachte das wie ein Baum. Also wenn ich am Baum stehe, stellt euch vor, ich sitze am Baum und guckt den Baum nach oben an. Was seht ihr? Ihr seht ganz viele Äste, und das sind die Möglichkeiten. Und das Leben ist quasi wie ein Baum, man guckt von unten nach oben und dann guckt man die Äste und man sieht dann wirklich bis zum letzten Ast und die ganzen großen Äste, kleine Äste. Und deine Frage, wie du die jetzt fragst, ist ja so, ich sitze wie ein Vögelchen auf einem Blatt und gucke nach unten. Und was sehe ich? Ich sehe den ganzen Baum. Aber ich sehe meine Wurzel, ich sehe den Stamm. Also ich sehe nur eine einzige Linie, das ist nämlich die Linie, die zu meiner Wurzel führt. Das ist ein Weg und nicht Hunderte und Tausende. Aber ich bin ein Teil des ganzen Baumes.
Und du sitzt auf dem einen Zweig und vielleicht nicht auf dem anderen.
Der ist ja auch da und trotzdem sitze ich da. Und trotzdem ist das so. Das ist das Magic an dem Leben. Ja? Und wenn ich an dem anderen Ast sitze, mit Vögelchen, sitze ich ja nicht an dem anderen Ast. Also wohin? Und damit komme ich jetzt zu einem Bild, was mir wichtig ist. Und dieses Springen, wer bin ich? Auf welchem Ast sitze ich, wo gehöre ich hin, ist natürlich die Sehnsucht von, wo ist meine Wurzel? Ja. Und an jedem dieses einzelne Blättchen, wo ich sitze, gibt es nur einen einzigen Stamm. Mhm. Der Baumstamm.
Ja. Schönes Bild.
Ja, voll.
Und vielleicht bist du aber auch ab und zu der eine Vogel, der auf dem einen Ast sitzt und manchmal der eine Vogel, der auf dem anderen Ast sitzt und vielleicht winken sich die Vögel ab und zu
zu. Absolut, 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 ja, ja, ja.
Glaubst du an so Schicksal oder an Vorbestimmung oder glaubst du, das ist sehr selbstbestimmt gemacht, wie wir leben und wie es so weitergeht?
Beides.
Beides?
Ja, inwiefern? Beides. Wir sind insoweit selbstbestimmt, dass wir eine Wahl haben. Das ist, glaube ich, das, was von allen anderen Lebewesen wirklich unterscheidet. So, selbstbestimmt, dass wir in dem Moment, wo wir hier sitzen und da sind, wir immer eine Wahl haben. Und das hat was mit Bestimmtheit zu tun. Und jetzt könnte man sagen, haben wir wirklich die Wahl? Also ist das so wirklich so 0-1? Ja? Ist das denn, ja? Also wir haben die Wahl und dann gibt es einen Anteil, der natürlich, das ist ja unsere Arbeit, eure Arbeit, die natürlich mit unseren sozialisierten Glaubenssätzen, mit unseren Gedönsen, unbewussten Kram uns vermeintlich leiten, das Richtige zu tun, aber es ist das tolle kleine Ich, was rumschreit oder vermeintlich die Dinge, die dann uns selbstbestimmt animieren, ist es aber gar nicht, weil das alt ist. Altes Geschrei, alte Glaubenssätze, ich bin nicht richtig, ich muss stark sein, ich muss toll sein, ich muss prima sein, tausend Sachen. Deswegen machen wir unsere Arbeit und wollen die Leute aufrütteln, wollen sie ein bisschen wach machen, dass sie da Fragen belustigen, im positiven Sinne, über sich selbst lachen zu können. Das sind ja eigentlich genau die Sachen, die wir ja machen. Der zweite Teil ist, dass ich anfange, je älter ich werde, ich schon das Schicksalhafte insoweit beschreibe. Ich habe das relativ früh schon gesagt, es gibt kein Zufall. Im Wortbild zu bleiben, fällt einem ja etwas zu. Wir haben dazu nur keine Erklärung. Wir haben dann die Angewohnheit, das ist alles Zufall. Aber trotzdem fällt es ja einem selbst zu und nicht dir oder dem Nachbarn, sondern mir. Also hat das irgendetwas mit mir zu tun. Irgendetwas, im weitesten Sinne. Und in dem Schicksal, was du jetzt fragst, ist es schon so, jetzt nochmal an diesem Anschlag zu sagen, naja, ich hatte das Gefühl, und das ist jetzt ein Gefühl, was ich jetzt beschreibe, in dem Moment hatte ich keine Ahnung, wie ich diese Herausforderung am 19. Februar bewältige. Ich hatte keine Ahnung. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, als hätte ich mich das ganze Leben darauf vorbereitet.
Ah, Wahnsinn, okay.
Aber ich war in keinem Moment des Lebensabschnittes, oft käme ich auf die Idee, ey, das machst du, weil du irgendwann mal das machen möchtest. Sondern jedes Teil des Lebensabschnittes, man sagt ja immer so wieder, man weiß es ja nicht, für was es gut ist, sagen wir ja immer so. Also wenn so schlimme Dinge passieren, sei froh, dass es nicht kommt, sei froh, dass es sich getrennt hat von dir, sei doch froh, du weißt ja nicht, für was es gut ist.
Kalenderspruch Nummer 573.
Toller Spruch. So. Genau. Aber da steckt tatsächlich etwas drin, nämlich ohne die schwierigen Themen, die Auseinandersetzung, und jetzt kommen wir zur Harmonie, würde ich harmonisch gelebt haben, darauf würde ich jetzt mal antworten, hätte ich das nie machen können und würde nie in die Auseinandersetzung, sondern würde mir hätte ein Wirklichkeitsbild, die dem von dem heute ganz weit weg wäre. Also ich finde das schon, ich hatte das Gefühl, man sagt auch Karma oder Schicksal, empfand ich das dann in dem Moment schon, ja, dass es das gibt, ja.
Du hast es gerade gesagt und ich fand das so ein süßes Bild. Ab und zu hüpft das kleine Ego so rum und schreit rum.
Ja.
Wo hüpft denn dein kleines Ego und schreit rum?
Ach, das kleine Ego, das möchte gerne geliebt werden, möchte gerne gestreichelt werden, braucht Anerkennung. So, das quäkt dann immer dann so oft manchmal.
Ja. Ist dir das wichtig, Anerkennung?
Anerkennung ist das eine, das andere ist wichtig. In zwei Wörter. Wichtig ist, wenn ich daran eine Bedeutung zumesse. Mhm. Also wenn wichtig ich, also Anerkennung ja, aber wichtig nicht im Sinne von, dass es dann meine Identität wird. Mhm. Also ich glaube, man müsste es anders sagen, kann ich ohne Anerkennung leben? Ja, ist es möglich? Und dennoch würde ich sagen, Anerkennung ist wichtig. Mhm. Aber wichtig ist, ich werde ohne Anerkennung leben, aber Anerkennung ist bedeutsam. Mhm. Und das ist so die Skalierung. Also das ist so ein ganz schmaler Grat, den ich auch immer erwische, wo ich dann auch merke, ach, da gehe ich schön wieder in meiner Falle hinein. Also das übertrieben anerkannt sein, also diese Bühne, dieses zu groß, wo du sagst, nee, das ist das kleine Ich. Also ich glaube, dass die Somatik, dieses Liebevolle, das Anerkennung, ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen aufräumen, dass es so wichtig ist, denn ich glaube, das hilft uns, Themen wie Krisen, Konflikte einfach zu lösen, wenn wir einfach anerkennend sind. Ich erkenne dich an. Ich muss ja nicht sagen, oh, du bist ein toller Hecht oder du bist eine tolle Granate, sondern einfach dich als Mensch anzuerkennen. Und das ist auch immer die Botschaft, wenn ich in den Streit, und ihr macht es ja auch im Provokativen oder wir machen das, wenn ich muss den anderen, wir müssen den anderen lieben, wir müssen den zwar nicht mögen, ja, mögen müssen wir den ja gar nicht, ja, aber wir müssen den halt schon lieben. Also ich muss, wenn ich den ein hartes Gericht gehe, und was sage, muss ich den mögen? Das geht gar nicht, lieben auch, das geht gar nicht anders.
Ja, und ihm auch
weil
so
ansonsten zutrauen würde ich ihn auch. Als Mensch würde ich ihn abwenden. Ich werde ihn aber nicht als Mensch ab. Ich kritisiere sein Verhalten.
Ja.
Ich kritisiere nur sein Verhalten, aber nicht, was für ein toller Mensch er ist. Das ist die Kunst von Anerkennung und trotzdem, du bist blöd.
Dein Verhalten ist blöd. Du bist ganz okay.
Wer ist denn für dich ein toller Mensch? Hast du, gibt es bei dir Vorbilder? Oder Leute, wo du sagst, die finde ich richtig, richtig toll?
Ja, mein Papa finde ich toll.
Was findest du an deinem Papa besonders toll?
Der ist 50 oder 100 Jahre zu früh geboren, weil der so weit ist im Denken. Und der weiß nicht, wohin mit diesem Denken, weil er hat, der ist so mega weit und der leidet darunter, weil ihn keiner versteht. Und der ist in einer sehr säkularisierten Welt schon groß geworden, hat sich auf den Weg gemacht und hat die große innere und große Freiheit gesucht. Er kam nach Deutschland und hat sie hier auch nicht gefunden. Mhm. Und da ist er sehr frustriert und enttäuscht darüber. Der hat sehr früh, ich habe als Kind, da hat Stefan Zweig gelesen, Camus gelesen und heute noch, ja, und da sage ich, wow, irgendwie mega. Also ich bin immer wieder baff, was der für Schoten raushaut, der keine große Bildung erfahren durfte, konnte, musste mit 12 Jahren anfangen zu arbeiten, die Familie miternähren, seine Geschwister. Ja, wer ist noch natürlich? Natürlich meine Mutter, klar. Aber wenn mir auch noch mal eine Person mir im Kopf einfällt, ist, ich finde, Dalai Lama ist für mich eine da liegt die Kraft des friedvollen Kriegers. Mhm. Also in der Kraft, den anderen Menschen und Veränderung durch eine Haltung. Also für mich steht, du kannst durch eine Haltung Dinge verändern. Dafür steht Dalai Lama für mich. Nicht im Sinn vom Tun, indem er einen Stock in die Hand nimmt oder ein Gewehr oder irgendetwas, sondern durch eine Haltung. Ich glaube, das ist was mich imponiert. Ja, und das ist für mich auch tragend in meinem Tun, dass wir gar nicht so viel tun müssen, sondern wenn wir eine Einstellung, eine Haltung haben, dann wirkt das schon. Wirkt das schon von alleine. Wenn man da dann
mit dem, was du heute machst, bist du eine Art Botschafter für das, was dein Vater im Denken so weit voraus ist?
Manchmal denke ich das, ja. Eine Bürde, die ich mir aufsetze und dann eigentlich wieder nicht, ja, manchmal fühle ich das so an, ja.
Wie sieht denn dein Tag aus? Wie startest du in den Tag? Wie kann ich mir einen typischen Tag von dir vorstellen?
Naja, also ich bin ein Langschläfer liege sehr lange in der, meine Partnerin sagt immer, sehr lange in der Gebärmutter. Kennt ihr das?
Den Ausdruck kenne ich
nicht. Embryonal.
Die Gebärmutter ist so. Bettdecke bis zur Nase, es ist kuschelig warm, Fuß draußen ist es so kalt draußen und dann fühle ich mich da so geborgen in der warmen Bettdecke, habe mein Handy und dann werden da die Zeitungen gelesen und dann werden die ersten E-Mails beantwortet.
Aus dem Bett?
Im Bett, ja, selbstverständlich, selbstverständlich im Bett dann. Und dann mache ich dann bis morgens meine Yoga-Übung und komme so in die Spur, so wenn ich keinen Termin habe, zwischen 9 und 10 Uhr komme ich in die Spur. Da hängt es davon ab, was gerade für Termine anstehen. Nachdem ich dann meinen Kaffee, ja, trinke sehr gerne Kaffee morgens, dann noch den zweiten, die dritte Tasse, gucke ich einfach, was dann ansteht an Termin. Gehe in meine Praxis, wenn dann Coaching ist, habe hier mit meiner Partnerin zusammen in Hanau eine Praxis.
Seid ihr selbstständig oder? Ja,
genau. Beide, genau. Die Annette ist Ernährungswissenschaftlerin und sie hat gerade momentan mega viel zu tun, muss man auch sagen. Also ich habe gerade, was so Coaching zu tun hat, gerade weniger zu tun, aber das ist ja jetzt nicht überraschend. Und Mediation habe ich auch das eine oder andere, aber hochkompliziert mit, wir müssen dann Gruppen aufteilen, maximal 8 Leute. Ich bin nicht so ein Fan vom Digitalen, weil mir das sehr anstrengend ist. Ja, ist ein toller Wert. Ich versuche, meine Arbeit nach draußen zu verlagern. Also meine Arbeit findet im Grunde in der Natur draußen statt. Also ich entferne mich dem Digitalen und den Räumen und nutze die Natur. Das war auch ein Punkt, nachdem ich dann die Arbeit ja nicht mehr mache, war meine Arbeit, meine innere Arbeit gewesen, mit dem Fahrrad 9 Tage lang, der Main fließt direkt hier vor der Haustür, und bis zur Quelle zu fahren. Und bin dann mit dem Fahrrad 600 Kilometer mit 5 Kilo Gepäck, dann für mich als innere Arbeit dann zur Quelle gefahren, zur Quelle des Mains. Hab dann mit einer Hängematte draußen übernachtet und habe die Natur als mein Coachingraum dann gesehen.
Wahnsinn.
Ja. Ja, also ich nehme den Raum draußen als den Arbeitsraum wahr und so ist auch, und draußen findet die Arbeit, wenn man das Arbeit nennt, und ich, für mich ist das, ich habe das Glück, dass ich wirklich eine tolle Berufskarriere hatte und vor 11 Jahren damit beenden konnte und kann jetzt ein Stück weit selbst, so weit wie es möglich, selbstbestimmt jeden Tag das tun, worauf mir gerade ist.
Und wie viel beschäftigst du dich im Moment noch mit den ganzen Familien? Also weil du sagst, du kriegst diese Preisverleihung nächste Woche, oder?
Am 7. November.
Am 7. November, also bald. Mhm. Und hast du mit denen viel Kontakt? Weil ich könnte mir ja auch vorstellen, dass diese Corona-Zeit, es war, dann kam Corona, dass das vielleicht auch ein ganz positiver Wechsel war, weil der ganze Alltag eh durcheinander war für diese Familien. Mhm. Oder war das denen wurscht? Also
denen ist es ja immer noch wurscht.
Ja. Aber hast du mit denen viel Kontakt? Nee.
Also ganz bewusst, ich glaube wichtig, also es gibt da verschiedene Phasen. Ich war ja dann der Koordinierer und habe sehr viel Organisationsberatung auch gemacht. Ich habe dann am Ende, also es gab ja viele, die dann die Betreuung, die Beziehungsbetreuung übernommen haben. Und meine große Aufgabe war gewesen, so eine Kommune ist ja überhaupt nicht vorbereitet für so einen Fall. Und meine Aufgabe war dann gewesen, diese in verstetigte Kommunalstrukturen, das hört sich sehr formal an, zu bringen, dass wir daraus lernen. Also im Grunde geht es in der Phase im Grunde viel mehr jetzt darum, was lernen wir daraus? Also Erinnerungskultur, Gedenkkultur, wie wollen wir, kam das jetzt plötzlich, gab es nicht vorher, wie gehen wir mit Diskriminierung, wie gehen wir mit Alltagssprache rum? Wie gehen wir mit dem Alltagsrassismus? Wie gehen wir ich und du da um? Wir sind dabei, hier in Hanau ein erstes großes Zentrum, das es noch nie in Deutschland gab, auf den Weg zu bringen. Das nennt sich Zentrum für Demokratie und Vielfalt, eine in städtische Strukturen gebrachte Fachstelle, wo dann Demokratieförderung gegen Rechtsextremismus, gegen Altersrassismus, gegen also diese Themen wirklich mit ganz tollen Menschen. Wir waren ja nicht bei Null, sondern es gibt ja viele, die in diesem Thema ja tätig sind, zu systematisieren, zu strukturieren, miteinander in Gespräch zu kommen. Und ich möchte nur ein Beispiel geben, was mich extrem geschockt hat, war, es gibt so viele tolle Menschen, die als Akteure tätig sind, die sozial, die in den Bereichen, aber die sind so alleine gelassen. Die machen tagtäglich mega Arbeit. Ich kannte die gar nicht, habe die dann alle kennengelernt. Und das Frappierende ist, sie waren untereinander nicht vernetzt. Sie wussten voneinander nichts. Also diese Querkommunikation von Trägern, von Helfern, von Akteuren, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Wir müssen mehr miteinander auch quer kommunizieren, also in der Horizontale, nicht nur in der Vertikalen, damit ich weiß, dass was ich tue, auch noch andere gibt. Also wir brauchen viel mehr wieder das Gefühl, ich bin nicht allein, es gibt so viele Menschen, die dieses Thema machen, die da ihr Herz drin haben und da ein Stück weit ein Feld zu schaffen, dass wir viele sind in dem Thema und dass es nicht nur das Gefühl ist, naja, die böse, graue Welt draußen, sondern es gibt wirklich tolle Menschen und Institutionen, die da in diesem Thema wirklich dafür ihren Teil dazu beitragen. Das war eigentlich Schwerpunkt meiner Arbeit und ist es ja auch heute, die ich auch weitermachen möchte in dem Moment. Also diese klassische, direkte Opferbetreuung direkt, davon habe ich mich ein Stück weit gelöst jetzt auch. Ja. Das sollen die Professionellen auch dann tun, sondern ich gehe in dem Thema, was heißt es für uns gesellschaftlich, da wirklich ernsthaft mit diesem Thema mal umzugehen. Ja.
Verzweifelst du da manchmal?
Also wenn ich verzweifeln würde, dann müsste ich aufhören.
Also du hast Hoffnung, dass das tatsächlich...
Es gibt ja von Václav Havel, gibt es ja den Spruch, ich weiß nicht, ob es gut wird, sinngemäß, aber es macht Sinn. Ob es gut geht, weiß ich nicht, aber es macht Sinn. Das ist die Zuversicht, ja. Es macht Sinn, keine Ahnung. Aber ich habe da keine Antwort drauf, ja.
Was würdest du mir als einzelner Person mitgeben, dass du sagst, das wäre mein Anliegen, was ich daraus gelernt habe, oder da könntest du als einzelne Person auch hilfreich sein, dass diese Verständigung besser gelingt und dass wir uns in eine andere Richtung bewegen?
Ich glaube, dass wir einfach zunächst einmal, dass wir uns dem bewusst werden, dass ich ein Bild habe und in dem Moment ich erkenne, dass ich darauf reagiere, dass der andere immer anders ist. Immer anders ist. Und dass es in Ordnung ist. Und dabei menschlich zu agieren, also anerkennend und vor allen Dingen der erste Schritt sich selbst gegenüber. Ich glaube, der fundamentale Schritt für in Beziehung gehen ist, mit sich in Beziehung zu gehen. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr anfangen, mit uns in Beziehung zu gehen, mit den Tollen, mit den Schlechten, mit allem, was auch heißt, auch mit unserer Angst. Was will denn unsere Angst? Und die Angst zu merken, dass es eine Projektion ist, ja, und die Angst will doch einfach nur Schutz und Sicherheit haben. Das ist doch total in Ordnung. Das ist doch total in Ordnung. Aber zu erkennen, dass ich in Angst bin oder dass ich in Sorge bin, total in Ordnung. Aber sich selbst fürsorgend erstmal zu betrachten und mitfühlend zu sein, auch verzeihlich zu sein und dann nach ins Außen zu gehen. Wir sind viel zu schnell im Außen. Und das ist natürlich in der Corona-Zeit und alle natürlich extrem schwierig, weil wir Berührung, ja. Ich hatte noch kurz letztes Jahr noch mit Brooks, hatte ich ja noch das tolle Seminar. Da ging es ja nur um Berühren und Haltung und Wirkung. Das geht hier alles ja so gar nicht.
Du meinst den Ellen,
ja,
oder?
Entschuldigung, ja. Das geht ja alles gar nicht. Das ist so irgendwie strange. Und das, ich weiß es auch noch nicht. Also was mir fehlt ist und brauchen ist, wir müssen uns berührungslos berühren. Lernen. Irgendwie, so, das ist die Kunst. Das ist so, da müssen wir ran, weil es geht halt, der fette Umarme und Knutsche und so, das ist, ja, aber der Körper reagiert und ich liebe das, weil nicht nur die Umarmung, sondern man merkt es somatisch, wie toll es dem Körper gut tut. Und das, ja, und wir leiden alle drunter. Ich glaube, wir leiden insgesamt für diese Berührung und Nähe, die diese Distanz. Für viele ist es natürlich toll, aber ich glaube, da müssen wir echt darauf achten, dass wir das wieder lernen. Und ich habe jetzt mal letztens gesagt, in 10 Jahren wird es Seminare geben, da trifft man sich und da umarmt man sich und da guckt man sich in die Augen, ja, und da muss man wieder lernen, wie das funktioniert.
Ich glaube, sowas gibt es ja, tatsächlich gibt's schon. Das gab es schon vor Corona, also habe ich gehört. Das heißt irgendwie, wie nennt man das, Kuschelseminare oder so. Also da geht es gar nicht um Sex, da geht es tatsächlich nur um Umarmungen.
Ja. Genau, so, um überhaupt zu merken, was da im Körper passt. Einfach nur, hey, da gibt es ja auch noch was, da gibt es ja auch ein Stück Fleisch, so, unterm Kopf.
Oh, Wahnsinn. Gibt es was, was dich so richtig sauer macht? Was macht dich ärgerlich? Also auch, muss gar nicht beruflich sein, so überhaupt für dich. Was macht dich sauer?
Doofheit.
Doofheit. Dämlich.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Also kombiniert mit dem festen Glauben, dass es so ist.
Das Richtige zu tun in der Situation. Also
wenn der dämliche felsenfest davon überzeugt ist, dass genau das die Wahrheit ist.
Hast du denn ein konkretes Beispiel? Das klingt so.
Naja, also wenn jemand für sich eine Meinung hat, aber dann sagt, so ist es. Die ganze Welt ist so oder meint, dass es genau so ist, wo ich sage, nee. Und auch noch übergriffig damit wird, das auch noch überzustülpen, dann werde ich sauer. Mhm. Da werde ich pinzig. Er kann es ja so haben, aber bitte anzuerkennen, dass es sein Wirklichkeitsbild ist. Aber das ist schwierig, das ist ja unsere Kunst. Aber wenn es dann, also Einfältigkeit könnte man auch sagen, vielleicht nicht Doofheit, aber Einfältigkeit, Neid, da werde ich sauer, also Neid gegen etwas, damit habe ich ein Thema.
Jetzt wollte ich gerade noch was fragen, jetzt weiß ich wieder, genau, ich wollte dir die Möglichkeit geben, umgekehrt eine Frage an uns zu stellen, wenn dir spontan eine einfällt.
Wenn ihr jetzt kurz reflektiert und jetzt die letzte halbe Stunde, wie geht's euch dabei, was ihr so gehört habt?
Magst du zuerst, Karin? Oder?
Gerne. Also ich finde es spannend. Ich finde es immer spannend, wenn wir jemanden neuen, und ich kenne dich ja nicht, jemanden neuen kennenlernen dürfen. Ich finde das immer eine große Ehre und ich bin sehr gespannt auf unterschiedliche Sichten und so auch wieder, was ich daraus gelernt habe, wie du die Welt siehst, dein Leben begreifst.
Hm.
Ja. Das arbeitet in mir.
Hm. Ja, das geht mir auch jedes Mal so. Also ich hab jetzt auch nicht alle gekannt, dich kannte ich jetzt. Also wir kennen uns ja nicht so gut, aber ein bisschen kennen wir uns. Dass ich immer bewegt bin nach sowas. Weil ich auch genau drüber nachdenke, wie ist das bei mir, wie ist das bei, und dann höre ich mir das an und denke mir, wow, und das sind so unterschiedliche Geschichten. Es waren bis jetzt, wir haben jetzt, weiß nicht, 4 oder so aufgenommen, glaube ich.
Mhm.
Und die sind alle sehr verschieden gewesen. Und ich finde das total spannend immer und bereichernd, auch für mich. Wie geht's dir denn jetzt? Wie fandest du das jetzt, diese Dreiviertelstunde?
Also natürlich sind wir schon sehr schnell mit dem Thema eingestiegen, und also ein natürlich eine Facette mit dem, was mich bewegt, und waren sehr schnell auch ganz früh in meiner Sozialisierung und wie ich groß geworden bin, und das ist natürlich, merke ich, dass es ein Thema ist. Also man könnte ja, also wenn wir morgen telefonieren oder übermorgen käme, würden wir was ganz anderes reden vielleicht, aber das war jetzt eine sehr persönliche. Ich habe mich sehr offenbart, auch über mein Leben, ja, euch gegenüber, obwohl ich euch nicht kenne. Eine kenne ich schon sehr wohl, aber insgesamt auch so ein Setting, sich hier auch zu stellen, auch über mich, über mein Familienleben, meine persönlichen Einsichten zu zeigen, das ist schon besonders und macht es einfach, ja, und sehr interessiert, anerkennend und fühle mich sehr wohl hier in dieser Runde.
Ja, das ist schön. Das Vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, zu einer anderen Zeit nochmal mit dir zu sprechen und zu gucken, worüber wir dann reden. Vielleicht reden wir tatsächlich dann über mal was ganz anderes.
Ja, war schön. Ja, gerne.
Ja.
Nehme ich gerne an, das Angebot. Ja.
Das machen wir gerne. Gut. Super Idee.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Und danke
auch. Ja, wir freuen uns, wenn alle, die jetzt zugehört haben, auch in unsere anderen Folgen reinhören. Und wenn die ein oder andere vielleicht Ideen haben, wer noch mit uns sprechen könnte, dann könnt ihr euch gerne melden unter podcast@lifestories.de. Hast du noch was zu sagen, Lotte?
Nö.
Dann machen wir jetzt
Schluss, glücklich.
Schluss. Aus.
Aus, Ende. Wir stoppen mal den Ton.
Und tschüss.